Wenn das Kind gar nicht mehr hustet und man merkt, da steckt was drin, dann macht man es bei Säuglingen, bei Kindern unter einem Jahr so, dass man die sich einmal übers Knie legt. Also man dreht die um, Kopf ist immer der tiefste Punkt. Man nimmt die flache Hand und schlägt mit der flachen Hand ordentlich fünfmal zwischen die Schulterblätter. Ja gut, bei großen Kindern mit übers Knie legen wird es irgendwann schwierig. Die passen dann nicht mehr drauf auf den Oberschenkel. Ne? Nee, da kann man natürlich auch sagen, okay, beug dich nach vorne. Ich schlage auf die zwischen die Schulterblätter. Und immer dann, wenn es darum geht, Kinder zu schlagen, ja, wird dir jeder, oh Gott, was? Kinder schlagen? Auf den Rücken schlagen? Um Gottes Willen, ja. Aber es ist echt wichtig, überlebensnotwendig, dass man da nicht nur so ein bisschen den Rücken tätschelt, sondern ordentlich mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter schlägt. Ja, dass man das ordentlich macht, weil sonst kommt da nichts raus.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Tibor Teichler und wir reden über das Notfall-ABC bei Kindern. Ja, ich zähle einfach mal auf, was alles so passieren kann grundsätzlich. Wir können Fieber haben, Krämpfe, Bauchschmerzen, Ohrenschmerzen, Verletzungen, Nasenbluten, Luftnot.
Wir können was verschlucken, eine Vergiftung können wir auch haben, ertrinken, austrocknen, Hitzeschlag, Insektenstiche mit allergischer Reaktion. Also es gibt einiges. Das sind nur ein paar Beispiele, was Kindern alles so passieren kann.
Wenn man dann nicht vorher bei einem Kurs war, ja, ist das schlecht. Und deswegen wollen wir jetzt Antworten geben, das Kindernotfall-ABC mit Dr. Katharina Ried, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Intensivmedizinerin und Notärztin. Hallo, herzlich willkommen im Fitmacher.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir Gast sein darf, lieber Timo.
Ich selbst habe auch eine Tochter, 2,5 Jahre mittlerweile. Ich wollte eigentlich auch schon vor 2,5 Jahren, wenn nicht vor 3 Jahren, Notfallkurs machen. Hat dann wegen Corona nicht geklappt. Jetzt ist das Kind da, jetzt bin ich nicht weitergekommen und am Ende denke ich mir so, obwohl alles gut geht. Also ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Ist das eine Gefühlslage, die ungewöhnlich ist oder haben dieses Gefühl oder diese Gefühle unglaublich viele Eltern? Ist das normal?
Ja, total, auf jeden Fall. Das haben super viele und zwar den Leuten geht's nicht erst seit Corona so. Ja, also diese Vor-Ort-Präsenzkurse Erste Hilfe, die sind unheimlich heiß begehrt eigentlich und man ist da häufig auch auf langen Wartelisten und ganz häufig ist auch das Hauptproblem, dass man erst auf der Warteliste drankommt, wenn das Kind schon da ist. Ja, und dann ist es vielleicht 4 oder 6 Monate alt, krabbelt, schreit den ganzen Tag, will die Windeln gewechselt kriegen, ja. Und dann sagen die einem am Telefon, ja, sie können hier nächste Woche 14:15 zu uns kommen, ja, aber ohne Kind. Und das ist dann immer so der knackende Punkt, ja, wo man sich dann so sagt, ja, okay, wo kriege ich jetzt so schnell einen Babysitter her? Und dann macht man entweder Folgendes, man schickt seinen Mann, ja, der geht dann dahin und im besten Fall passt er da dann auch auf, ja, und kommt dann zurück und sagt, ja, gell, also drücken und pusten, ja, und wenn du noch Fragen hast, liest du nochmal hier auf dem Blatt nach. Manchmal ist es so, dass gerade der dann den Kurs nicht besucht hat, die meiste Zeit mit dem Kind verbringt. Und deswegen habe ich auch den Online-Kurs gegründet, weil ich der Meinung bin, dass man online auch ganz viele Dinge beratend erklären kann, und zwar so, dass das auch sitzt im Notfall. Und deswegen, solange ja häufig auch keine Probleme auftreten, haben viele Eltern auch kein Interesse dran. Ja, also das ist sowas, was man so wegschiebt von sich. Oh Gott, Kinderreanimation. Boah, ey, damit möchte ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen. Das will ich ganz weit von mir wegschieben. Und das führt häufig auch dazu, dass die Eltern im Notfall da sitzen und denken, oh Mist, ey, hätte ich es nur mal gemacht. Ja, weil im Notfall ist es zu spät, irgendwo nachzulesen.
Du hast es jetzt vorhin angesprochen, Online-Kurs. Das ist etwas, was für Versicherte der Heimatkrankenkasse auch kostenlos ist. Das ist eine Zusatzleistung der Kasse und richtet sich an werdende Eltern und welche, die schon Kinder haben und ja bis 3 Jahre alt sind und bei der Heimatkrankenkasse versichert sind. Ihr könnt diesen Online-Kurs genau dann machen, wenn es euch zeitlich passt. Und das ist gerade mit Kind ein sehr großer Luxus, ja, das von zu Hause aus zu einer bestimmten Uhrzeit, zum Mittagsschlaf, wie auch immer, regeln zu können. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne in der Kommentarfunktion in diesen Online-Kursen was eintragen und dann bekommt ihr eine Antwort. Toller Service. Infos dazu, wie ihr das nutzen könnt, wie ihr drankommt, findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Da habt ihr den Link. Ja, und in diesen Online-Kursen sehen wir dann auch dich. Ihr könnt Katharina aber auch lesen sozusagen, denn du hast ein Buch geschrieben, Fit für den Kindernotfall.
Ja, das entstand quasi aus dem Kindernotfallkurs heraus. Man kann ja im Endeffekt ganz viele Sachen durch Prävention vermeiden. Und genau das ist mein Ziel, dass man durch Prävention und Aufklärung eben diese ganzen Kindernotfälle gar nicht erst entstehen lässt. Dass es gar nicht erst zur Kinderreanimation kommt.
Bevor wir jetzt zu Beispielen und Handlungsempfehlungen für den Notfall kommen, fangen wir erstmal nochmal beim Basic an. Also, was sollte man denn grundsätzlich erstmal zu Hause haben, was einem im Notfall helfen kann? Was gehört dazu? Ein Pflaster nehme ich an.
Also. Ja, auf jeden Fall, da sprichst du schon mal was richtig Gutes an. Ja, ich sag immer so die Big Five, ja, so in der Hausapotheke, Pflaster auf jeden Fall und Verbände, ja. Es ist nämlich so, dass es auch mal ordentlich bluten kann. Grundsätzlich ist es so, meistens sind es ja nur kleine Schürfwunden und die Kinder fallen hin, schürfen sich was auf und dann ist es einfach für die positive Krankheitsbewältigung unheimlich gut, wenn man sagt, guck mal, wir desinfizieren das jetzt, ja, also erstmal inspizieren, desinfizieren, also auch ein nicht brennendes Desinfektionsspray ist Gold wert in der Hausapotheke zu Hause. Und außerdem ist es so, wenn man Pflaster benutzt mit tollen Motiven drauf, dann lassen die Kinder die Dinger halt auch dran. Einfach Verbandsmaterial auch, dass man mal einen Druckverband machen kann, wenn es wirklich olle blutet, bis eben jemand kommt, der einen da dann unterstützen kann. Also nicht brennendes Desinfektionsmittel, Pflaster und Verbände. Und ganz wichtig auch, weil das ist das A und O, gerade bei Säuglingen, abschwellende Nasentropfen oder Nasenspray. Weil gerade bei Kindern ist ganz häufig die Nase verschnoddert und verstopft. Die sind ja irgendwie ständig krank, ja. So bis zum dritten Lebensjahr läuft denen eigentlich jeden Tag der Zinken, ja. Und dann kommen die in die Kita und kommen zurück und sehen wieder aus, völlig verschleimt von oben bis unten. Das beeinträchtigt die unheimlich. Das heißt, wenn kleine Neugeborene oder Säuglinge eine verlegte Nasenatmung haben, können die nicht mehr Luft holen. Weil das sind obligate Nasenatmer. Die können anatomisch nur durch die Nase Luft holen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man Kindern unter einem halben Lebensjahr, die jetzt eine ordentliche Infektion der oberen Luftwege haben, wo die Nase verstopft ist, dass man den abschwellenden Nasentropfen reinmacht, damit die wieder Luft bekommen. Man kann natürlich auch wechseln mit Kochsalznasentropfen. Die kriegt man aber frei verkäuflich in jeder Apotheke. Und man kann auch mal mit dem Nasensauger hantieren. Manche Kinder werden da aber hysterisch und finden das gar nicht geil. Und wenn die dann sowieso schon auf dem letzten Loch pfeifen und man denen dann mit dem Nasensauger droht, dann ist die Not groß. Und da muss man sich erstmal ein bisschen überlegen, was man eigentlich am besten macht. Und auch inhalieren mit so einem kleinen Kind, das ist auch immer so eine Sache. Und klar, natürlich, man kann damit die, sag ich mal, Atemwege anfeuchten, aber viele Eltern, ich habe dafür auch ein Insta bzw. ein Reel gedreht, weil ich es ganz furchtbar finde, dass viele Eltern sagen, ja komm, dann machen wir hier einen Eimer mit Wasser, kippen da irgendwie Kamillentee rein und lassen die Kinder dann darüber inhalieren. No way, da können ganz schlimme Verbrühungen entstehen. Das sollte man never ever mit kleinen Kindern machen. Die machen noch unkontrollierte Bewegungen, die kippen sich am Ende das ganze Zeug oben drüber und dann hat man ein viel größeres Problem. Also das auf keinen Fall. Also das dritte wären quasi die abschwellenden Nasentropfen. Das vierte, das finde ich super wichtig, davon gibt's gerade nämlich auch gar nicht so viel, Fiebersenker und Schmerzmittel. Ja, also wenn mein Kind irgendwie plötzlich 39 Fieber hat und ich schon Wadenwickel gemacht habe und das alles irgendwie zu nichts führt, dann ist schon der Punkt angekommen, wenn das wirklich schlapp ist und fix und fertig ist und auch nicht mehr so gut trinkt, dass man das Fieber mal senkt. Und das kann man gut mit Zäpfchen machen oder mit Saft. Ich würde immer beide Sachen zu Hause vorrätig halten, weil manchmal ist es so, das Kind hat dicke Mandeln, dem tut der Mund weh und es hat aber Fieber. Dann ist natürlich besser, man steckt das Zäpfchen in den Po, als gibt dem irgendwie Saft, weil den kriegt man nach wenigen Sekunden wieder retour entgegengespuckt, weil das hinten einfach weh tut. Und Kinder, die jetzt Zäpfchen hassen wie die Pest, aber oben gut drauf sind und lieber Saft nehmen, für die ist das dann ganz gut. Also das ist Nummer 4 und Nummer 5 auf jeden Fall Antihistaminika. So, da weiß jetzt keiner, was das ist. Ja, Antihistaminika sind Mittel, die dazu führen, wenn man irgendwo eine allergische Reaktion hat, damit das wieder rückläufig ist. Und das ist dann zum Beispiel Cetirizin oder Dimethyndenmaleat. Das sind zwei Mittelchen, die gibt's in Tropfenform, in Saftform. Man kennt es auch als Gel, was man so drauf schmiert auf die Hand, wenn es juckt. Aber gerade bei Säuglingen ist mit Schmieren nicht so gut. Die schlecken das nämlich ab und dann ist es wieder weg. Und man kann damit auch gut allergische Reaktionen, so Rötung, Ausschlag, Quaddeln behandeln. Und das sind so Sachen, die gehören auf jeden Fall in die Hausapotheke. Die sind auch in der Regel gut mit dem Kinderarzt zu besprechen und teilweise sogar frei verkäuflich in der Apotheke. Und was ich auch an den Materialien wichtig finde, also jetzt unabhängig von Medikamenten, also man sollte auf jeden Fall immer eine Zeckenzange da haben, ja, also und zwar also am besten eine Zeckenpinzette oder ein Zeckenlasso, je nachdem wie groß und klein die Zecke ist, kriegt man das je nachdem, was man da hat, besser raus. Und eine Taschenlampe, Ja, eine Taschenlampe. Grundsätzlich jeder hat am Handy eine Taschenlampe. Ja, und Handy ist wahrscheinlich auch was, wo man viel besser gucken kann. Aber einfach um mal zu inspizieren, weil viele Leute kriegen Panik und haben sich es gar nicht genau angeguckt. Wie oft fahren wir raus zu einem Notfall und kommen dann da an und denken, hä, warum sind wir jetzt eigentlich hier? Es hieß spritzende Wunde. Und dann hat sich das Kind irgendwie mit einem Blatt Papier geschnitten und es ist gar nicht so schlimm.
Ja, gerade wo es in den Notfallpraxen oder generell ja auch immer sehr voll ist. Also ich glaube, mit den Sachen aus der Hausapotheke kann man manchen Besuch sich dann sparen, ne, oder?
Auf jeden Fall, das ist Sinn und Zweck der Sache. Also A, dass man eine gescheite Hausapotheke zu Hause hat. B, dass man weiß, wie man das Zeug, was da drin ist, überhaupt anwendet und wann man es anwendet. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, die du jetzt gerade angesprochen hast, dass man erkennt, ob sein Kind überhaupt krank ist oder nicht. Also dieses, wann ist es überhaupt ein Notfall und wann nicht? Das ist was, was mir extrem wichtig ist. Das ist auch so dieses Kernkapitel im Buch und auch im Kurs, dass man unterscheiden kann, ob das jetzt was ist, was man zu Hause behandeln kann, ob es ein Wehwehchen ist, was man erstmal mit den Mittelchen der Hausapotheke behandeln kann, oder ob es was ist, wo man sagt, okay, das beobachten wir jetzt mal. Da haben wir schon so ein paar Punkte, die uns nicht so gut gefallen. Und wenn es nicht besser wird, können wir es unproblematischerweise in unseren Privat-PKW setzen und begleitet zum Kinderarzt fahren, in die Praxis oder auch mal in die Kinderklinik, wenn es nicht anders geht. Dann dieser absolute Notfall, Kind ist leblos oder Kind hat schwerwiegende Probleme und Warnsignale und ich komme hier mit meinem Kind gar nicht mehr weg, weil ich Angst habe, dass es auf dem Weg in die Klinik sich so verschlechtert, dass ich dem nicht mehr Herr werde, dann rufe ich die 112. Und das sind so Sachen, das kann jedes Elternteil lernen. Viele Eltern, die haben ja auch ein gutes Bauchgefühl. Das ist super wichtig, dieses Gefühl, wenn gerade die Kinder noch ganz klein sind und die einem selber noch gar nicht sagen können, wo es weh tut. Und man hat so ein Gefühl als Mutter und sagt sich, puh, also jeden Morgen wacht das Kind auf und lacht mich an und vielleicht knatscht es mal ein bisschen und ist ein bisschen unleidlich, weil ihm was im Bauch rumgeht. Aber heute ist es richtig blass, es ist marmoriert, es macht nicht mehr so viel, es schläft ständig und es wacht nicht mehr alleine zu den Mahlzeiten auf und ich habe ein schlechtes Gefühl. Und auch wenn, sage ich mal, das Kind kein Fieber hat, ja, in dem Moment. Oder wenn, sag ich mal, keine äußerlichen Auffälligkeiten bestehen, außer eben dieser Blässe, ja, dann ist es ein Grund, wo man wirklich sagt, puh, das gefällt mir nicht, das packe ich ein und bring's in die Klinik zum Kinderarzt. Und das ist berechtigt. Und da reißt einem kein Mensch den Kopf der Welt, also den Kopf ab. Niemand.
Ja, manchmal fragt man sich dann ja so, ist es denn jetzt wirklich, nicht, dass die einen ungefähr dann auslachen, wenn man jetzt damit ankommt, aber manchmal sehnt man sich so einfach nach Hilfe und na, dann guckt mal einer drauf, ne? So ist so dann.
Genau, das stimmt, aber das ist eigentlich ein guter Gedanke an sich. Das Problem ist nur, wenn man das jetzt kombiniert mit der sinkenden Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung, also dann wird es schwierig, weil dann jeder einfach nur mal schnell bei gucken lässt. Ja? Und das Kind ist eigentlich fit, trinkt gut, pinkelt gut, isst, hat kein Fieber, keine Auffälligkeiten, hat einfach nur mal fünfmal gehustet und jetzt nochmal schnell weggeguckt werden.
Na, so
Und
schlimm bin
das
ich
sind so
nicht. So schlimm bin ich
Sachen.
nicht.
Nein, 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 aber es ist gang und gäbe, ja. Und ganz häufig ist auch gang und gäbe, dass Eltern kommen und sagen, ja, wir fahren jetzt in 3 Tagen in Urlaub, können Sie noch mal bei gucken, weil vielleicht wird ja eins krank und dann sind wir drauf eingestellt und so. Also das sind wirklich Dinge, wo man ganze Bücher mitfüllen könnte. Das ist ja das, was gerade so ein bisschen auch mit dem Rettungsdienst und den Problematiken, dass einfach zu wenig Rettungsmittel besetzt werden können und, sag ich mal, zu wenige unterwegs sind, was der Allgemeinbevölkerung so vermittelt wird. Aber das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Rettungsmittel haben, sondern daran, dass einfach die Gesundheitskompetenz niedriger ist und jeder das Rettungsmittel für sich selbst beanspruchen möchte, auch wenn das gar nicht unbedingt braucht, ne?
Werden wir ein bisschen konkreter. Also was ist so ein Klassiker, eine Situation, in der sich jeder irgendwie wiederfindet, wenn man ein Kind hat? Also ich hätte jetzt spontan gesagt, korrigiere mich gerne, eine Platzwunde wird jeder irgendwann mit seinem Kind erleben, oder? Ist das so ein Klassiker, wo man sagt, es spritzt Blut, es ist was auf und man hat Panik, weil es hört nicht auf?
Genau, ganz typisch Trauma, ja, Verletzung. Und ob es jetzt das Nasenbluten ist, ist ganz häufig, ne? Kind hat sich bis zum Hirn hochgebohrt, da irgendwo was angestochen und dann blutet das jetzt und die Eltern zu Hause wissen nicht, was sie tun sollen und fahren damit in die Klinik. Das sind aber so Dinge, die kann man zu Hause sehr, sehr gut, wenn man sich auskennt, behandeln. Ja, also quasi die Nase zuhalten mit zwei Fingern, dann eben was Kaltes in den Nacken, Kind nach vorne beugen lassen, damit das Blut eben nicht hinten runterläuft, weil Blut ist ein furchtbares Brechmittel. Ja, wenn es hinten runter in den Magen läuft, mit den Kindern schlecht, dann müssen die brechen und das erhöht wieder den Druck und dann spritzt das Blut umso mehr aus der Nase. Deswegen da wirklich drauf achten. Und worauf man achten sollte, klar, wenn es jetzt nicht aus einem Loch nur kommt, sondern aus beiden Löchern und das Kind es auch häufiger hat und man nicht so richtig weiß, was die Ursache dafür ist, dann sollte man das abklären lassen. Da können auch immer mal Gerinnungsstörungen dahinter stecken. Aber in der Regel, wenn es aus einem Loch kommt, kurz blutet, dann sofort aufhört, ist es überhaupt nichts Schlimmes und deswegen muss man nicht zum Arzt fahren. Es sei denn, das Kind ist zuvor irgendwie aus einer höheren Höhe runtergestürzt und hat ganz andere Probleme und das Nasenbluten ist nur beschmückendes Beiwerk des Ganzen. Ne? Genau. Aber da hast du recht, Traumata, also Verletzungen, sind ganz häufig. Was auch super häufig ist das Symptom Luftnot, ja, in allen Farben und Formen. Ob es jetzt der Pseudogrupp ist. Heute heißt es ja viraler Krupp oder Krupp-Syndrom, ja, also dieser bellende Husten nachts. Meistens wachen die Kinder nachts aus dem Schlaf auf, hatten vorher nichts. Die Eltern denken, shit, mein Kind erstickt hier gerade und kriegen Panik und rufen den Notarzt. Und da sind es auch, gibt's so ein paar Tipps, wo man einfach sagt, okay, man nimmt das Kind, packt das Ding ein, geht man damit raus vor die Tür, an die kalte Luft oder setzt sich ans offene Fenster und versucht selber Ruhe zu bewahren. Ja, das ist ganz wichtig, weil die Ruhe überträgt sich aufs Kind. Wenn man selber Panik hat, kriegt das Kind Panik und dann wird die Atmung noch enger. Zur Not gibt es auch noch Notfallzäpfchen, die man zu Hause vorrätig hat, aber nur dann, wenn der Kinderarzt das schon mal verschrieben hat. Das ist rezeptpflichtig, das sind 100 Milligramm Cortison drin und die kann man dann verabreichen. Das ist aber kein Akutmedikament, das wirkt nämlich erst nach 30 bis 40 Minuten. Und meistens ist es so, selbst wenn die Eltern das gesteckt haben und es wird nicht sofort besser, weil die wissen gar nicht, dass das ein bisschen länger dauert, dann rufen die den Rettungswagen. Und der braucht eine Weile, bis er da ist und dann wundern die sich immer. Dann kommt der Rettungswagen und sagt, okay, ach ja, hätte ich gewusst, dass es wieder besser wird, hätte ich sie nicht gerufen. Aber das sind halt so Dinge, wenn man so Sachen weiß, dann reagiert man ganz anders. Und ich finde einfach, Wissen ist unheimlich wichtig in so einem Moment, einfach um sich auch selber zu beruhigen. Weil egal, was passiert, Ruhe bewahren ist immer das A und O.
Ja, sagt sich so
Also
leicht, ne?
ja, ich weiß, Luftwegsinfekte ist das Zweite, was häufig ist. Und was auch super häufig ist, ist einfach Fieber. Fieber ist eines der häufigsten Symptome, weswegen Eltern mit Kindern in der Ambulanz vorstellig werden. Fieber. Und das wird immer, also jedem wird es passieren. Das Kind wird mal fiebern, das Kind wird mal Schnupfen haben, das Kind wird mal hinfallen. Das sind so typische Dinge. Ja.
Aber was mache ich jetzt bei einer Platzwunde am Kopf beispielsweise oder wenn das Knie aufgeschlagen ist, also ja, und man schon so richtig das weiße Fleisch sieht, sage ich mal, was mache ich denn dann?
Also es kommt immer darauf an, wie gesagt, wie stark die Blutung ist. Ja, also Blut ist spritzend, dann macht man auf jeden Fall eine Kompression. Je nachdem, wo in welchem Körperteil, wie gesagt, Nase zuhalten. Dann am Kopf geht ja nur drücken oder quasi ein Druckverband und einmal außen rumwickeln. An den Extremitäten, also Arm und Bein, geht auch auf jeden Fall hochhalten, hochlagern, auch komprimieren. Ob man das jetzt bei kleinen Kindern mit der bloßen Hand macht, vorher einen sterilen Tupfer drunter legt oder eben einen Verband außenrum macht. Oder ein Druckverband außenrum macht. Und beim Druckverband immer ganz wichtig, das Röllchen, also das Verbandsröllchen, mit dem man den Druck auf die Wunde ausübt, das packt man nicht aus. Einfach aus dem Grund, weil sich das sonst vollsaugt, dann bringt es nichts mehr. Also es kann auch ein Taschentuchpäckchen sein. Zusammen lassen. Ganz wichtig. Das machen ganz viele bei Druckverbänden falsch. Also wenn Druckverband, nimmt man ja immer so zwei Rollen, ja. Und mit einer wickelt man und die andere lässt man verpackt und die drückt dann auf diese Stelle drauf. Und ganz wichtig, wenn man das richtig olle rumwickelt, kann es erstmal sein, am Arm oder Bein, dass das Bein oder der Arm, dass die blau werden. Dann hat man natürlich so feste gewickelt, dass es klar erstmal aufhört, ja, zu bluten. Aber das ist natürlich nicht so gesund. Und in so einem Moment, wenn man so stark wickeln muss, dass das der Fall ist, dann muss man auf jeden Fall zum Arzt.
Okay, also wenn ich so
Weil es
doll,
sollte
ich muss,
nicht länger als eine Stunde dranbleiben.
also ich muss dann so doll wickeln, damit es aufhört zu bluten und das ist dann so schlecht, dass ich dann doch mal schnell losfahren sollte.
Klar, weil wenn es so dolle komprimiert, dass quasi auch die Durchblutung der restlichen Finger vorne eingeschränkt ist, dann muss man schon mal wirklich gucken. Klar, man kann auch mal ausprobieren. Ja, man kann hier nach 10 Minuten mal aufschneiden und mal gucken, blutet es überhaupt noch? Vielleicht ist die Blutung ja zum Stillstand gekommen. Ja, vielleicht ist ja alles gut.
Aber grundsätzlich hätte ich jetzt schon gesagt, ich würde jetzt, wenn mein Kind so eine fette Platzwunde hat, auf jeden Fall recht zeitnah mal zum Arzt fahren, oder? Also jetzt nicht dann sofort und hektisch und alles zusammen, oh mein Gott, das ist ganz schlimm. Aber es jetzt nur für mich zu Hause klären, ich glaube, da wäre ich zu unsicher. Oder sagst du, das ist jetzt völliger Quatsch, da braucht man schon mehr Gelassenheit?
Nö, auf jeden Fall. Und vor allem, das Problem ist einfach, es hängt auch davon ab, wie gesagt, wo es passiert ist. Wenn es am Kopf ist und das Kind eine dicke Platzwunde am Kopf hat, dann muss man sich auch schon fragen, da hat sich ganz schön viel Kraft auf den Kopf ausgewirkt. Ja, vielleicht ist es irgendwo hoch runtergefallen und hat ganz andere Probleme. Vielleicht blutet es ja im Kopf, vielleicht hat es ganz andere Auffälligkeiten. Ja, vielleicht, wie sieht es eigentlich mit dem Rest vom Körper aus? Gibt es da noch andere Probleme? Ja, und natürlich, klar, normalerweise ist es so wichtig, wie gesagt, man guckt erstmal, klaffen die Wundränder, also ist es richtig weit auseinander, sind die glatt oder nicht? Und wenn man zum Beispiel ein Klammerpflaster zu Hause hat und das sich ein bisschen mit auskennt und es an einer nicht gefährlichen Körperstelle ist und dem Kind geht sonst gut und es hat einen Tetanusschutz und es ist nicht irgendwie verdreckt oder so, dann kann man das auch zukleben, ja, und kann sagen, okay, ich gucke mir das jetzt erstmal an, aber ich glaube kaum, dass die meisten Eltern sich das wirklich so zutrauen, ja, vor allem, wenn sie nicht angeleitet wurden vorher. Und ich finde, das ist was ganz Wichtiges, dass man so Schritte übt einfach, dass man ganz genau erstmal inspizieren lernt, also einschätzen, wie sieht es hier überhaupt aus? Haben wir Begleiterkrankungen? Also Begleitverletzung, haben wir eine schlimme Verschmutzung, ist mein Kind gegen Tetanus geimpft, ist es sonst fit, ja, lässt sich das alles
Man kann den
machen.
Druckverband ja auch mit dem Kind mal im gesunden Zustand üben, ne? Also damit auch das Kind weiß, was passiert, wenn man auf einmal ganz viele Bänder rausholt.
Da sprichst du einen super guten Punkt an und es spricht mir wirklich aus der Seele, Kinder auf Arztbesuche vorbereiten. Ich glaube, wenn man zu Hause so ein kleines Spielkörperchen hat, erstmal Arztbesuch spielt, auch die Kinder ranführt an die verschiedenen Sachen und nicht so Panik verbreitet einfach und das völlig normal erscheinen lässt, dass man mal zum Arzt geht und man ein Pflaster geklebt kriegt oder mal geimpft wird oder mal eine Spritze bekommt. Und wenn die Kinder dann mal dem Teddy eine Spritze geben können, dann ist es viel entspannter beim Arzt. Ja, die freuen sich drauf. Viele Kinder, die freuen sich drauf bei der Untersuchung. Die sagen, oh, darf ich eine Spritze mitnehmen?
Wollen wir noch mal so ein bisschen so, nicht on Detail, aber so ein paar Themen so nach Altersklassen noch einmal durchgehen. Also was sind so, ich sag mal, die zwei Themen bei Babys oder drei, wie auch immer, wo du sagst von wegen, okay, das ist immer da großes Thema, was so Notfall angeht?
Ja, also wie gesagt, Atemnot ist das Wichtigste bei Säuglingen. Und das ist auch das, was am häufigsten vorkommt. Bei Kindern unter einem Jahr, also bei Säuglingen, die haben häufig Probleme mit der Luft. Und da müssen wir gucken, dass wir die Luft schnell wieder rein ins Kind kriegen oder die Atemwege frei. Und dann hat sich das Problem in der Regel gelöst. Das ist so eine Alterssache, ne? Und was auch ganz häufig vorkommt bei Säuglingen, sind Stürze auf den Kopf, leider Gottes, ja. Und ob das jetzt vom Wickeltisch runter passiert oder jetzt aus dem Hochstuhl oder aus der Wippe, das ist primär erstmal egal. Aber das ist einfach so eine Sache, wo man wirklich sagen muss, puh, wenn das jetzt abends passiert, danach lege ich mein Kind ins Bett. Ich weiß nicht, ist es bewusstlos oder schläft es einfach gut? Und das sind so Sachen, die gehören einfach abgeklärt. Ja, gerade wenn so Warnzeichen kommen, ne? Wenn das erbricht, wenn das wesensverändert ist, wenn das einmal bewusstlos war, wenn das anfängt zu krampfen, ja, wenn das einem nicht gefällt und wenn es eine riesengroße Prellmarke einfach hat und dann auf jeden Fall. Und wenn es jetzt tagsüber passiert, zum Beispiel Sturz aus dem Bett, ja, so 20 cm, unten dicker Florteppich, Kind kommt unten an, man hört es einmal so büpp und denkt, oh, was ist jetzt los? Hört einmal die Sirene geht an, geht da hin und sieht, das Baby liegt da unten, hat es offensichtlich aus dem Bett geschafft, hört aber schon allein auf zu schreien, krabbelt schon wieder munter rum, isst und trinkt im Tagesverlauf, hat so eine kleine Beule, aber sonst ist es fit, hat auch keine Warnsymptome, dann kann man sagen, okay, man wartet jetzt erstmal ab. Ja, also man beobachtet das jetzt erstmal.
Jetzt werden die Kinder älter, meine Tochter ist jetzt 2,5 ungefähr. Was sind da so die Notfallthemen?
Genau, so bei kleinen Kindern ist es auch häufig, dass sie stürzen. Die stürzen dann aber eher aktivitätsbedingt. Ne? Im
Ja.
Kindergarten, die sind die Heroes, die klettern aufs
Ja,
Klettergerüst
ich
und je
kann das, ich
höher und
kann
schneller,
das.
desto besser. Obwohl man dazu sagen muss, und das ist mir auch ganz wichtig, ich kann das, das sollte man unterstützen.
Dieses, oh nee, Schatz, pass auf. Und immer eine Hand an der Mutter, dann lernen die Kinder gar nicht, sich richtig festzuhalten. Ja, dann passiert es erst recht, wenn die mal alleine in der Kita klettern, dass die sich Fehltritte erlauben und irgendwo runterstützen, weil die das gar nicht gewöhnt sind, dass sie plötzlich hier sich alleine festhalten müssen. Und das ist auch so eine Sache, traue deinem Kind wirklich auch mal was zu auf gut Deutsch und lass das mal Entdeckungen machen. Man kann nicht das ganze Leben lang um das Kind rum helikoptern, das geht einfach nicht. Die müssen auch eigene Erfahrungen machen und es wird auch mal was passieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man so einen Kurs hat oder so ein Buch mal gelesen hat, weil man dann im Notfall wirklich weiß, was zu tun ist.
Das Kind fällt hin, ist das so ja das Häufigste oder gibt es da noch mehr in der Altersklasse?
Kleinkinder haben auch noch häufiger Krampfanfälle tatsächlich. Also das ist eine Sache, die häufiger in dem Alter kommt, also wo man häufiger rausfährt, meist im Fieber. So dieses typische, ja, Kind, 2, 3 Jahre alt, zu Hause hochgefiebert, von jetzt auf nachher, dann gekrampft. Und meistens rufen die Eltern und denken, das Kind stirbt, weil das wirklich schlimm aussieht. Dann kommt man da an und der Krampf ist schon vorbei. Das ist ganz typisch. Die dauern in der Regel 2, 3 Minuten. Die Kinder krampfen symmetrisch, also an Armen und Beinen gleichzeitig. Die haben einen starren Blick, gucken irgendwo hin, reagieren kurz nicht mehr. Und dann hört das Ganze wieder von alleine auf. Und das ist natürlich ein Grund, sofort die 112 zu wählen, das Kind in die stabile Seitenlage zu bringen, nachdem der Krampf aufgehört hat, weil die Kinder sind danach postiktal. Das bedeutet, die sind schlaff wie ein Kartoffelsack. Und fix und fertig, das ist wie ein Marathon, den man gelaufen ist, ja, und also der Muskelmarathon, ja, die sind fix und alle. Und denen kann dann die Zunge zurückfallen und deswegen in stabile Seitenlage legen. Warum das bei manchen Kindern so ist und bei manchen nicht, weiß man noch gar nicht. Man weiß aber, dass bei Familien, bei denen zum Beispiel Papa oder Mama auch schon sowas hatten oder Geschwisterkinder, dass die Gefahr höher ist, dass man sowas selber hat. Was man aber auch sagen kann, wenn man mal so einen normalen Fieberkrampf hat, das ist nichts Schlimmes. Das tut sich nicht auf die Gehirnentwicklung auswirken und die Kinder werden dann später auch keine Probleme mit der Kognition oder so haben. Also mit dem Lernen oder mit der Schule. Das ist immer nur dann der Fall, wenn sowas gehäuft vorkommt, wenn diese Krämpfe atypisch verlaufen, das heißt, wenn die länger gehen, wenn die mehrmals innerhalb von 24 Stunden kommen, wenn kein richtiger Fieberfokus da ist, das heißt, wenn man gar nicht so wirklich weiß, warum krampft das Kind da eigentlich, und wenn die Sachen vorkommen, bevor das Kind 6 Monate alt ist und älter als 6 Jahre ist. Weil dann ist es de forma auch kein richtiger Fieberkrampf. Dann kann es auch mal eine Hirnhautentzündung haben als Ursache oder aber auch ein angeborenes Epilepsiesyndrom. Und das ist dann natürlich was, was sich auf die Hirnentwicklung auswirken kann, ja, und auch dazu führen kann, dass die Kinder schlimmer krampfen. Aber das hat dann mit dem Fieberkrampf, mit dem typischen auch nichts zu tun.
Waren wir mit Kleinkindern dann durch oder sagst du, gibt es noch mehr?
Also bei Kleinkindern ist es auch häufig so, dass die mal sich was in die Nase stecken oder was verschlucken oder einfach Dinge probieren, die sie besser noch nicht probiert hätten, wie zum Beispiel die Mandeln mit dem Zuckerguss abschlecken und so weiter und so fort. Und das bleibt dann einfach schneller mal in der falschen Röhre stecken. Das heißt, Aspirationen sind bei Kleinkindern tatsächlich häufiger. Und auch das Verschlucken von Dingen in die Speiseröhre. Das heißt, die krabbeln und laufen und erkunden die ganze Welt und stecken dann sich einfach schneller mal was in den Mund. Das geht auch am Ende des Säuglingsalters. Und ja, da ist natürlich das am schlimmsten, wenn sie eine Batterie zum Beispiel oder mehrere Magnete verschlucken. Und das ist wirklich was, das kann ich nur allen Eltern raten, wenn das Kind da sitzt in der Ecke, immer stiller wird, vermehrt speichelt und man sich fragt, wo die Batterie der Fernsehbedienung hingekommen ist, dann sollte man tatsächlich sein Kind mal mit zum Arzt nehmen und sagen, ich glaube, das ist hier gar nicht gut. Und das ist ein zeitkritischer Moment, und zwar gerade bei Knopfbatterien. Knopfbatterien sind der Tod oder können der Tod eines Kindes sein. Und da muss man schnell reagieren. Die können innerhalb von 1 oder 2 Stunden zu Löchern führen in der Speiseröhre. Die schließen sich rechts und links kurz. Und die können auch nahe der Speiseröhre, ist auch die Luftröhre, können zu Fistelbildungen führen. Und das sind auch große Gefäße in der Nähe, wie zum Beispiel die Schlagader, die Hauptschlagader. Und die können auch diese andauern. Und dass das dann natürlich nicht gut ist, wenn da das Blut rauskommt, ist klar.
Ja, also nicht darauf setzen, so ungefähr, es kommt schon irgendwann wieder unten raus, sondern eher darauf setzen, jetzt eine Lösung zu finden und direkt loszufahren.
Genau, und zwar richtig in die Kinderklinik, nicht zum Kinderarzt und auch nicht abwimmeln lassen am Telefon. Ne, die Sprechstundenhelferin, klar, wenn man denen erzählt, ja, mein Kind hat was verschluckt, vielleicht sollten wir mal bei gucken. Nee, wirklich sagen, mein Kind hat eine Knopfbatterie verschluckt, entweder A, ich habe es gesehen, oder B, der Verdacht ist da und ich glaube, es ist so. Und dann geht's ab in die Klinik, die Kinder werden einmal durchleuchtet, um zu gucken, auf welcher Höhe das Ding ist und ob da was ist. Wenn das in der Speiseröhre steckt, wird das Kind sofort in die Endoskopie gefahren und das wird rausgeholt. Das ist ganz wichtig. Und auch bei Magneten auch. Und zwar, wenn zwei verschluckt wurden, mehr als einer. Weil die klatschen ja im Darm zusammen und dann ist der Darm nicht mehr durchgängig und dann kann es zum Stuhlverhalt kommen und zum Ileus, ja, also zum Darmverschluss.
Und generell verschlucken, jetzt unabhängig von den dramatischen Dingen, die wirklich ja jetzt Knopfbatterie und Magnet betreffend sind, sondern wenn das Kind sich verschluckt hat beim Essen, irgendwas nicht genug gekaut hat, man merkt, dass es hustet und nicht die Luft nicht so raus und reingeht, wie sie sollte, was mache ich dann? Auf den Kopf stellen oder klopfen oder was mache ich?
Also, wenn das Kind noch hustet, zum Husten auffordern, dabei wirklich sagen, dass das Kind sich nach vorne beugt, ja, also, dass, wenn es hoch hustet und dass es nicht gleich wieder runter sinkt, ja, dass es quasi rauskommt, ja, also nach vorne beugen. Was man machen kann, man kann unterstützen, ein bisschen zwischen die Schulterblätter klopfen von hinten. Wenn das Kind gar nicht mehr hustet und man merkt, da steckt was drin, dann macht man es bei Säuglingen, bei Kindern unter einem Jahr so, dass man die sich einmal übers Knie legt, also man dreht die um, Kopf ist immer der tiefste Punkt, man nimmt die flache Hand und schlägt mit der flachen Hand ordentlich fünfmal zwischen die Schulterblätter, dann guckt man, ob was rausgekommen ist, wenn das nicht der Fall ist, wiederholt man das, immer im Wechsel kann man das dann auch machen, mit Kompression auf der Brust, ja, und dafür muss man das Kind natürlich umdrehen und mit den zwei Fingern am typischen Punkt, wo man auch quasi die Wiederbelebung machen würde, fünfmal draufdrücken. Und wenn das Kind schlaff wird unter diesen Maßnahmen, quasi gar nichts mehr macht, völlig den Tonus verliert, leblos wirkt, dann muss reanimiert werden. Und Reanimation bedeutet quasi Herzdruckmassage und Beatmung im Wechsel. Natürlich auch logischerweise frühzeitig dran denken, dass man sich Hilfe holt, sinnvollerweise sofort, wenn sowas passiert, um Hilfe schreien, dass man sich einen Zweithelfer organisiert, der dann schon mal den Notruf absetzen kann. Dass man nicht mit zwei Dingen gleichzeitig beschäftigt ist. Und wenn man alleine ist, dann wirklich schon mal, wenn man ein Handy am Mann oder an der Frau hat, via Lautsprechertaste den Notruf tätigen.
Bei größeren Kindern?
Ja gut, bei großen Kindern mit übers Knie legen wird es irgendwann schwierig. Die passen dann nicht mehr drauf auf den Oberschenkel. Ne? Nee, da kann man natürlich auch sagen, okay, beug dich nach vorne. Ich schlage auf die zwischen die Schulterblätter. Und immer dann, wenn es darum geht, Kinder zu schlagen, ja, wird dir jeder, oh Gott, was, Kinder schlagen, auf den Rücken schlagen, um Gottes Willen, ja. Aber es ist echt wichtig, überlebensnotwendig, dass man da nicht nur so ein bisschen den Rücken tätschelt, sondern ordentlich mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter schlägt. Ja, dass man das ordentlich macht, weil sonst kommt da nichts raus. Und der Sinn und Zweck dahinter ist, wenn man das Kind umdreht und quasi bei größeren Kindern übrigens Bauchkompressionen ausübt, ja, ist der, dass der Druck im Brustraum so hoch wird, dass dieser Fremdkörper, der sich in der Luftröhre befindet, nach oben befördert wird und rauskommt. Das ist der Sinn und Zweck dahinter. Und das kann man bei Kindern, die älter sind, auch mit dem Heimlich-Handgriff probieren. Das ist so das, was man in der Fahrschule auch immer schön lernt. Ja, man umgreift quasi den Patienten von hinten mit seinen zwei Armen, ballt die eine Hand zur Faust, legt dann diese Faust in die Magengrube, nimmt die andere Hand, die tut man flach oben drüber und zieht dann nach hinten oben, um quasi zu hoffen, dass man dadurch, wie gesagt, diesen Druck auch erhöht und dass dieser Fremdkörper oben rausfliegt. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man das Kind dabei ein bisschen nach vorne beugt. Das kann man machen, indem man sich selber auch ein bisschen nach vorne beugt. Falls das hochkommt, dass das dann auch ausgespuckt werden kann.
Also auf den Kopf stellen, das Kind bringt nichts.
Nee, auf den Kopf stellen sollte man deswegen nicht und auf den Kopf stellen und schütteln, weil man da mehr kaputt macht, als dass man hilft. Ja, wenn man einen kleinen Säugling, der noch keine Nacken- und Kopfkontrolle hat, am Bein packt und schüttelt, Dann hat er danach eine Hirnblutung oder aber einen Abriss der Sehnerven und eine Retina, also eine Netzhautablösung. Da haben wir ganz andere Probleme. Ja.
Gut, lass mal.
Genau. Also nie schütteln, Kinder nie schütteln.
Okay, und machst du noch einen Unterschied, ob das Kind 2 oder 10 ist, was so typische Notfallfälle angeht?
Alle Altersgruppen der Kinder nehmen auch am Verkehr teil, einfach dadurch, dass sie eingepackt werden und ins Auto angeschnallt und mitgenommen werden. Kinder im Auto auch nicht zu essen anbieten sollten, da die sich durch dieses Geschuckel schneller einfach verschlucken. Und wenn man dann gerade im Auto fährt und da hinten aspiriert, also kriegt ein Kind was Falsches in die Röhre, kann man auch viel weniger reagieren. Das ist geschickter. Man plant bei langen Fahrten eher Pausen ein, als dass man das Essen nach hinten reicht und sagt, so, ich stopfe jetzt mal die Münder, da hinten schreit's wieder die ganze Zeit, er hat Hunger. Besser kurz sich wirklich Zeit nehmen, 10 Minuten auf den Rastplatz, das hat noch keinen umgebracht und dann wirklich da mit den Kindern eine Pause einlegt. Was bei größeren Kindern auch noch der Fall sein kann und immer mehr wird, sind natürlich Intoxikationen, also Vergiftungen, insbesondere durch Alkohol und Drogen. Das geht teilweise wirklich schon in den Altersklassen ab 8 aufwärts los. Man sollte halt einfach schauen, dass man Dinge, die wirklich gefährlich sind, A, kennzeichnet und B, unter Verschluss hält. Grundsätzlich immer. Es wäre nicht der Erste, der mal schnell einen Sprudel trinken will und dann steht neben dem Sprudelkasten irgendwie nochmal ein Kasten und da sind irgendwelche komischen Sachen drin und so schnell hat man gar nicht geguckt, wie man das da runtergestürzt hat und dann hat man sich verätzt. In der Regel bei den meisten Spülis oder so für die kleinen Kinder sind Bitterstoffe beigemischt, sodass die Kinder meistens das trinken, merken, was ist das denn, ausspucken und sich den Rest rankippen und dann haben die gar nichts verschluckt so richtig. Ja, sie haben nur kurz probiert und gemerkt, boah, das ist aber nichts für uns. Ja, und die meisten Eltern sind dann aber panisch und denken, oh Gott, mein Kind hat das ganze Ding leer gesoffen hier, das stirbt gleich und kommen damit in die Ambulanz. Da macht es auch immer Sinn, mal von zu Hause den Giftnotruf anzurufen. Das ist auch eine wichtige Info, egal bei welcher Intoxikation, mit welchem Mittel auch immer, weil die können dort sehr gut auch mitteilen, ob, sag ich mal, überhaupt ein Notarzt oder ein ärztlicher Kontakt notwendig ist oder nicht. Die fragen da ab. Natürlich, wenn das Kind vital bedroht ist, durch das, was es da eingenommen hat, wenn es jetzt nicht mehr atmet, keinen Kreislauf mehr hat, wenn das vom Allgemeinzustand schlechter wird, dann hockt man jetzt nicht mehr ewig in der Hotline, sondern ruft die 112. Ja, und über die 112 wird dann auch mit der Giftnotrufzentrale Kontakt aufgenommen. Aber
Finger in den Hals stecken?
Nein, auf keinen Fall. Niemals Finger in den Hals stecken. Niemals zum Erbrechen bringen. Erbrechen führt zur Aspiration. Never. Niemals Finger in den Hals stecken.
Okay, hätte ich jetzt gesagt, okay, hat was getrunken, gegessen, was da raus sollte, dann sieh zu, dass es wieder rauskriegst.
Ja, aber nicht Finger in den Hals stecken. Ganz schlecht. Das kann man nicht kontrollieren, wenn die Kinder so ein bisschen düdelig sind und dann kommt das Ganze hoch, dann verschlucken die das in die Luftröhre und dann hat man ein schlimmeres Problem. Also das never ever. Früher hat man ja auch mit so Trichter, quasi Trichter reingesteckt, so bei den Leuten im Krankenhaus, das macht man nicht mehr.
Ja, aber was mache ich denn dann zu Hause, wenn ich jetzt merke, okay, der oder die hat irgendwas getrunken, gegessen, was ich lieber nicht machen sollte?
Genau, wie gesagt, bei Sachen, wo die Vitalparameter noch in Ordnung sind, Giftnotruf anrufen und die sagen dann ganz genau, was passiert. In der Regel, was immer funktioniert, es sei denn, es sind Laugen, ja, logischerweise, da sollte man kein Wasser hinterher trinken, sonst ist Wasser immer eine gute Option, um das zu verdünnen, was drin ist im Körper. Aber das immer wirklich nur nach Rücksprache mit dem Giftnotruf.
Okay, ich stelle mir gerade so einen Spültab vor, wenn man da Wasser hinterher kippt, wäre wahrscheinlich auch nicht so gut.
Richtig, genau. Es gibt auch Entschäumer zum Beispiel und das haben ganz viele Muttis zu Hause und geben das zur Mahlzeit ihren Babys, damit die nicht so aufstoßen müssen und nicht so Blähungen haben. Und das ist auch ein typischer Entschäumer, den man quasi als Antidot hinterherkippen kann. Ja, aber immer nur nach Rücksprache mit dem Giftnotruf. Deswegen immer nicht schlecht, so ein Fläschchen zu Hause zu haben. Kann man zur Not auch selber trinken, wenn man sowas mal hat.
Für mich noch ein Problem, was ich so bei mir auf der Liste habe, was so Risikofaktoren bzw. Notfallfälle sind, wäre vielleicht noch Verbrennungen. Ob es nun der heiße Kamillentee ist, den du schon angesprochen hast, die Herdplatte, heißer Teller, wie auch immer. Was mache ich?
Ja, also thermische Verletzungen, da unterscheidet man ja zwischen Verbrühung und Verbrennung, also ob jetzt eben trockene Hitze oder, sag ich mal, flüssige Hitze der Fall ist. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man, und das in jedem Fall, Ruhe bewahrt. Das hatte ich vorhin schon mal betont, das kann ich auch immer wieder sagen, weil Nur wer Ruhe bewahrt, kann überhaupt im Kopf sich klar strukturieren und kann sein Kind in dem Moment unterstützen. Und das, was man wirklich macht, wenn man jetzt eine stinknormale, sag ich mal, Verbrühung hat, hängt immer davon ab, A, wie tief das aussieht. Das heißt, ob sofort Blasen zu sehen sind an der Stelle. Blasen sind immer schlecht, weil Blasen heißt auf jeden Fall Grad 2 von Verbrennung oder Verbrühung. Und die tun furchtbar weh. Und in der Regel ist es einfach was, wo man einen Arzt braucht. Das ist nichts, was man jetzt zu Hause alleine bewältigen sollte. Insbesondere deswegen, weil der Blasengrund, die Farbe dessen entscheidend ist, ob das Kind tatsächlich im Verlauf sogar eine Hauttransplantation braucht oder nicht. Der Blasengrund, wenn er rosig ist, ist es in der Regel nicht so schlimm. Und wenn er weiß ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Und der Nachbrenneffekt, also innerhalb der nächsten 3 Tage, brennt das auch weiter nach. Das heißt, erst dann kann man entscheiden, braucht das Kind, wenn da initial Blasen waren und ein weißer Grund überhaupt eine weitere Therapie in dem Sinne oder nicht. Zusätzlich auch, wie viel von der Körperoberfläche ist betroffen? Ist jetzt nur irgendwie der kleine Finger rot oder hat sich das Kind quasi so verletzt mit der heißen Flüssigkeit, dass es sich hier über den Hals und den Brustkorb alles verbrüht hat? Und je mehr Körperoberfläche betroffen ist, desto schlimmer. Und auch, es gibt eine Differenzierung, welche Körperteile betroffen sind. Wenn zum Beispiel Stellen betroffen sind im Gesicht oder am Hals oder über den Gelenken, im Genitalbereich, an Handflächen oder an Fußflächen, dann ist das besonders dramatisch, weil da entstehen ja Narben, da entstehen Strukturen. Das kann so vernarben, dass du vielleicht irgendwann die Hand gar nicht mehr bewegen kannst. Und deswegen sind das Kinder, die auch in der Spezialklinik behandelt werden müssen. Das heißt, wenn ich als Eltern schon sehe, dass eben solche Stellen betroffen sind, dann und das Kind schreit wie am Spieß und eine große Körperoberfläche, dann brauche ich den Notarzt und der fährt das Kind in der Regel unter Schmerztherapie, unter steril abgedeckter Wunde in die entsprechende Klinik. Und vor Ort, was ich machen kann, wenn das passiert, ist, dass man wirklich für ungefähr 10 bis 15 Minuten kühlt. Und kühlen bedeutet nicht, dass man da Eiswürfel drauf legt, sondern und auch nicht eiskaltes Wasser drüber laufen lässt, sondern handwarmes Wasser. Das reicht aus. Wenn man das nämlich zu krass kühlt, dann macht man die Haut noch mehr kaputt, als sie eh schon ist. Weil nach dem Kühlen wird die Haut ja wieder durchblutet. Kühlung führt ja dazu, dass Gefäße sich zusammenziehen. Und wenn das dann wieder warm wird, das kennt man, wenn man mal so einen Schneeball in die Hand genommen hat, ja, und danach wird dann plötzlich die Hand richtig warm und gut durchblutet. Und durch diese neue Durchblutung können dann eben wieder Probleme entstehen in dem Gewebe. Und deswegen wirklich nur handwarm kühlen und steril abdecken und klar, man kann auch mal ein Schmerztäpfchen stecken. Das wirkt natürlich auch erst nach 30, 40 Minuten. Und ehrlich gesagt, wenn das wirklich schlimm ist, kommt der Notarzt und der gibt dann was. Erst über die Nase. Medikamente kriegen die Kinder in der Regel, also zum Schlafen und gegen Schmerzen über die Nase. Und dann kriegen die den Zugang gelegt und über die Vene.
Okay, also kein Kühli drauf ballern, ne?
Nein, nein, kein Kühli draufballern. Das kann man mal machen, wenn man so ganz oberflächliche Rötungen nur hat. Wenn das Kind ganz kurz ans Bügeleisen rangekommen ist, das sofort wegzieht und sagt, aua, und man merkt, ah, es wird rot, aber es ist keine Blase da. Dann kann man kurz ein Coolpack nehmen, in einen Waschlappen einwickeln, also nicht auf die glatte Haut legen und kurz mal ranhalten. Und kurz heißt dann auch nicht, dass das Kind hier die nächsten 2 Stunden da diesen Coolpack drauf liegen hat, sondern so 10, 15 Minuten. Aber wirklich handwarmes Wasser macht am meisten Sinn.
Okay. Viel, viel Input. Aber es kann auch viel passieren, ne? Also von daher hoffen wir, dass wir euch helfen konnten bei dem einen oder anderen Thema. Für mich gibt es jetzt nichts mehr. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist dir wichtig?
Also ich glaube, Fazit des Ganzen ist, dass man einfach den Notfall erkennen sollte, damit man handeln kann und das dann rasch und richtig macht, dadurch, dass man sich vorab informiert hat. Und dann kann man Leben retten. Das ist einfach so. Und man sollte nicht immer nur ans eigene Kind denken. Für das macht man es ja in der Regel. Ja, für das macht man diesen Kurs, weil das ist das Ein und Alle. Aber trotz alledem wird immer mal eine Situation sein, wo man vielleicht irgendwo beim Einkaufen unterwegs ist, in der Fußgängerzone oder im Urlaub. Und vielleicht erwischt es jemand anderen und dann kann man dem auch helfen.
Stimmt, das ist ein guter Punkt, finde ich. Dr. Katharina Ried, danke für das tolle Gespräch und den vielen Input.
Ich dir auch. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Ja, auch so. Tschüss.
Ciao.